Vielen Dank für eure einladenden Gesichter und die lieben Worte. Schön hier zu sein, aber ich bin nicht in meinem Namen hier, sondern im Namen meines Herrn, der mich liebt, den ich liebe. Und ich habe den Auftrag, uns sein Wort weiterzugeben. Und wir brauchen heute Abend zwei Dinge. Wir brauchen die Bibel und wir brauchen diese Eintrittskarte. Wer noch keine hat, kann die noch bekommen, hier bei unseren zwei Ladies hier vorne. Aber hat jeder? Ja. Bibel, hoffe ich, hat auch jeder. Das wäre zumindest eine wesentliche Hilfe. Wer keine hat, kann noch eine bekommen. Und sonst ich habe im Auto auch noch welche. Ich war vor 14 Tagen in Ostdeutschland, Brandenburg, und wir haben dort immer wieder Veranstaltungen, wo wir Menschen einfach einladen auf der Straße. Und erstaunlicherweise kommen viele Leute und viele haben zum ersten Mal dann dieses Buch in der Hand, haben noch nie was von Jesus gehört, noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Und das ist sehr spannend. Ich habe auch noch nie etwas Negatives über Christen gehört, weil die Leute, die ich dort treffe, überhaupt keine Christen kennen. Und das ist Deutschland. Und das Gefährliche ist, wenn man vielleicht hier zur Gemeinde gehört oder schon öfters hier war, dass man ja eigentlich immer für die anderen hört. Aber da, wo wir Gemeinschaft mit Jesus haben, ist es auch gefährlich, weil er durch sein Wort gegenwärtig ist. Und sein Wort kann alles bewirken, was er bewirken möchte. Und das ist, was Bruder eben sagte, dass wir offen sind für sein Wort. Dieses Thema, das ich angegeben habe, klingt ein bisschen sehr abgehoben, vielleicht die Quintessenz des Lebens. Aber ich denke, das kennt man hier in Augsburg auch, diese Formulierung, das Wesentliche, der Kern, das Wichtigste im Leben. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das steht in der Bibel. Und ich lade uns ein, diesen Text aufzuschlagen, das Buch Prediger. Das Buch Prediger. Ja, das ist zur Orientierung für die, die nicht so oft in der Bibel lesen, kann man so ungefähr in der Mitte, wenn man beim Hohelied ist, da ist man zu weit, Jesaja ist man auch zu weit, und nach den Psalmen, Sprüche, Prediger. Ist ein sehr interessantes Buch, das wir in der Bibel haben, ein außergewöhnliches Buch. Ich merke, dass da relativ selten drüber gepredigt wird. Klingt auch manches etwas seltsam, was da drin steht. Und das ist ein Buch, das fast 3000 Jahre alt ist, von Salomo geschrieben. Und das ist hat einen besonderen Platz auch in der Bibel, wenn wir uns das anschauen. Und wir wollen den Abschluss dieses Buches uns anschauen, weil da von dem Endergebnis oder der Quintessenz gesprochen wird. Und das ist das letzte Kapitel, Kapitel 12. Wir lesen einfach mal diesen Text. Das ist ein Text, der gar nicht so einfach ist zu übersetzen. Wir werden das gleich nochmal sehen, weil hier viele Worte gebraucht werden, Sprichworte, die jeder Jude verstanden hat, aber die wir nicht verstehen, wenn wir diese Worte hören. Hier wird von Müllerinnen gesprochen, von durchs Fenster blicken, von Türen. Müllerinnen, das sind die Zähne, das wusste jeder Jude, aber wir wissen das nicht. Und Türen, das sind die Ohren und so weiter und so fort. Aber wir schauen uns das an. Das ist ein sehr poetischer Text und damit schließt dieses Buch Prediger. Es richtet sich an einen jungen Mann und es wird ein älterer Mann auch beschrieben, aber wir werden das gleich feststellen, dass es nicht nur um den geht oder um den jungen und den alten Mann und den dazwischen, sondern dass wir alle angesprochen sind. Ich lese ab Kapitel 11, Vers 9. Da beginnt dieser Abschnitt. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und lebe nach dem, was das dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all diese Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind Nichtigkeit. Und denk an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Bevor sich verfinstern die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren, an dem Tag, und jetzt kommen diese vielen Bilder, wir werden das nachher noch übersetzen, aber erstmal so diese Worte. Wenn die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen und die Müllerinnen müßig gehen, weil sie wenig geworden, wenn sich verfinstern, die durch die Fenster sehen und die Türen zur Straße hin geschlossen werden, während das Geräusch der Mühle dünner wird und ansteigt zur Vogelstimme und alle Töchter des Gesangs werden gedämpft. Auch vor der Anhöhe fürchtet man sich und Schrecknisse sind auf dem Weg. Und der Mandelbaum steht in Blüte und die Heuschrecke schleppt sich mühsam dahin und die Kaper platzt auf, denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Bevor die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug am Quell zerbricht und das Schöpfrad zersprungen in den Brunnen fällt. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Alles ist Nichtigkeit. Und darüber hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen. Des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren ermüdet den Leib. Das Endergebnis des Ganzen, die Quintessenz des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Soweit das heilige, irrtumslose Wort Gottes. Das Buch Prediger steht in der Bibel. Die Bibel besteht aus 66 verschiedenen Büchern. Das Buch Prediger ist, wie gesagt, fast 3000 Jahre alt, von Salomo, dem berühmtesten, neben David, aber dem weltweit bekannten König, der faszinierend war in seiner Regentschaft und einfach eine unglaubliche Wirkung auch hatte, auch auf die anderen Völker. Und wir haben von ihm ja das Buch Sprüche und auch das Buch Prediger. Und in diesem Buch steht am Ende eben diese Frage, das Endergebnis des Ganzen. Es geht hier um eine Rechnerei, dass wir eins und eins zusammenzählen. Ich finde das spannend. Wir sind jetzt heute am 18. Oktober, 19.14 Uhr, sitzen wir jetzt hier. Wir leben. Ich denke, jeder kann sich nochmal vergewissern. Oder gucken, ob der Nachbar auch noch lebt. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wir haben jemanden, der dieses Leben erhält, das sehen wir gleich noch, der uns geschaffen hat. Und wir stehen heute vor dieser Frage, was ist mit unserem Leben? Hast du schon mal die Rechnung aufgemacht? Wofür lebe ich? Was ist eigentlich das Wichtigste in meinem Leben? Was ist der Kern? Um was geht es, dass ich das erkenne und danach mein Leben richte? Das Buch Prediger ist im ersten Moment, wenn man das so liest, nicht ganz einfach zu verstehen und einzuordnen. Im Buch Prediger stehen Sätze, von denen man sagen muss, da sagen andere Worte in der Bibel etwas anderes. Aber das ist kein Widerspruch in sich, sondern das liegt an der Bedeutung des Buches Prediger. Und das ist, wenn man das Buch anfängt zu lesen, beginnt direkt am Anfang im ersten Kapitel, Vers 3, hier wird das Leben unter der Sonne beschrieben. Das ist eine Formulierung, die über 30 Mal vorkommt. Das Leben unter der Sonne. Ich komme aus dem Siegerland, da scheint die Sonne nicht ganz so viel. Da gibt es auch öfters Regen. Das ist herrlich, auch mit Wasser gesegnet zu sein. Manchen von euch gefällt das vielleicht nicht so gut. Die hätten lieber immer Sonne, aber dann ist das Leben auch schnell zu Ende. Aber dieses Leben unter der Sonne, das ist eine Formulierung, alte Formulierung, aber wir kennen das, es ist fast sprichwörtlich auch geworden. Das ist das Leben so in dieser Welt, wie jeder das erfährt. Das ist faszinierend, wenn man überhaupt die Bibel liest, in den Buch Prediger, in den Sprüchen, wenn man die Psalmen liest, die ja Gebete sind, Lieder sind, sehr persönlich formuliert, uralte Texte, dass man solche Texte liest und denkt, ja, das ist ja die gleiche Erfahrung, die wir heute auch machen. Man gebraucht ein bisschen vielleicht andere Worte, aber die Erfahrungen, die hier beschrieben werden. Und das ist schon bezeichnend, dass es so alte Schriften gibt, die ein Leben vor 3000 Jahren beschreiben und wo man im Jahr 2025 sagen muss, ja, das ist unsere Welt. Das ist das Leben unter der Sonne. Das wird in viele Richtungen wird das beleuchtet. Also Salomo beschreibt einfach, wie sind die Erfahrungen der Menschen in seiner Welt? Und wie denken die Leute? Und das wird ganz einfach beschrieben. Das ist etwas, wo wir und eigentlich jeder Mensch sich wiederfinden kann. Jetzt gibt es, und das ist der ganze andere Teil der Bibel, etwas, was dazu kommt oder was dieses Denken und die Erfahrungen der Welt einfach auf den Kopf stellt, das ist das, was Gott selbst, der Schöpfer dieser Welt, offenbart hat. Wir haben in der gesamten Bibel diese Offenbarung Gottes. Und das ist etwas, was von außen in unser Leben kommt. Ich bin ja oft mit Leuten zusammen, die auch noch nie eine Bibel in der Hand hatten. Und ich finde das immer spannend, einfach dieses Buch aufzuschlagen, wo auch immer, in diesem Buch. Und hier steht etwas, was für viele einfach sowas von weg ist, als wenn man vom Mars kommt. Oder Mars ist ja eigentlich modern, wenn man jetzt von da käme. Aber das ist irgendwie so völlig weg von unserem Denken. Weil natürlich auch vieles da, was Gott offenbart hat, wir sehen das gleich noch, unser Denken auf den Kopf stellt und auch unsere Erfahrungen plötzlich in ein ganz anderes Licht stellt. Und das Buch Prediger ist deshalb so spannend, und ich liebe dieses Buch mit diesen Aussagen, weil hier der Graben, der zwischen der Welt, unserer Welt besteht und der Welt Gottes besteht, der Welt der Bibel besteht, überbrückt wird. Hier ist so richtig eine Brücke. Wir sehen das Denken dieser Welt, die Erfahrungen dieser Welt, die Menschen machen, völlig unabhängig von Glauben, von ihrer Beziehung zu Gott. Und wir sehen auf der anderen Seite, und das ist hier, was im Endergebnis ja auch dann formuliert wird, fürchte Gott und halte seine Gebote, dass hier etwas aus einer völlig anderen Welt in unsere Welt hineinkommt. Also ich möchte mit euch jetzt einfach das anschauen, und das ist für Menschen, die an Jesus glauben oder Menschen, die nicht an Jesus glauben, das ist eigentlich die gleiche Botschaft. Das ist eine Erfahrung, die hier beschrieben wird, die man einfach macht oder nicht macht. Vielleicht für den einen oder anderen etwas schockierend heute Abend. Ich habe dieses Wort hier, Prediger 12, in den letzten Monaten bewusst nochmal neu gelesen an einem Ort, wo man normalerweise gar nicht so oft ist, und das ist auf dem Friedhof. Ich war eine Woche in Berlin unterwegs. Ich komme aus einem kleinen Dorf mit 800 Einwohnern. Bin umgezogen von einem Ort von 250 Einwohnern in eine Großstadt mit 800 Einwohnern. Ich bin ein Landkind. Ich liebe meine Wälder und die Stille und die Ruhe. Und für mich ist eine Stadt anstrengend. Und Berlin ganz besonders. Ist für mich eine einzige Irrenanstalt. Aber das liegt an mir, weil ich da mit dem Denken nicht so ganz mitkomme. Es gibt ja viele, die sich da wohlfühlen. Und ich war unterwegs in verschiedenen Gemeinden und ich hatte zwischendurch ich war sehr, sehr müde, sehr einfach durch den Lärm auch und das ganze Chaos da. Und ich hatte so eine Pause, 3 Stunden ungefähr, und ich war in einem Randbezirk von Berlin, in Zehlendorf. Ich fuhr in einen anderen Stadtteil. Zehlendorf ist eine Villengegend, sehr vornehm und nur wenige Minuten von Kreuzberg entfernt, also wo du nicht weißt, wo du eigentlich bist auf dem Globus, wenn du da rumläufst, also Deutsch hörst du nicht. Und ich sah da war ein Friedhof. Und da bin ich auf den Friedhof gegangen, bin 3 Stunden auf dem Friedhof spazieren gegangen. Und das war so erholsam. Da waren viele Leute, aber keiner hat mit mir geredet. Und ich habe fast niemanden gesehen. Waren 2, 3 Leute in diesen 3 Stunden. Und man hörte von Ferne so den Lärm von der Stadt, aber da war es unter den Bäumen und so, war es sehr ruhig. Und dann bin ich da hergegangen, einfach durch die Grabreihen immer. Habe ich mal gesessen, irgendwo unter einem Baum. Und da habe ich hatte meine Bibel dabei, und da war mir etwas aufgefallen, was, wenn man 3 Stunden auf dem Friedhof geht, einem dann etwas, was man nicht übersehen kann, dass da überall Gräber sind, die sind alle ungefähr gleich groß, kann man hier in Augsburg auch sehen, ist, glaube ich, nicht weit hier ein Friedhof, oder? Mein letztes Mal, als ich hier war, irgendwo da hinten, in die Richtung, oder? Ja, ich meine, da wäre ich mal spazieren gegangen. Und da steht immer, ist ein Stein auf so einem Stück Grünland, und dann steht ein Name, und dann stehen ein paar Zahlen, das ist das Geburtsdatum, und da steht ein Sterbedatum, und dazwischen steht so ein kleines Strichelchen. Das ist alles. Habt ihr alles sicher schon mal gesehen, oder? Also ein Name, 2 Zahlen, Geburtsdatum, Startdatum, Enddatum und dazwischen so ein kleines Strichelchen. Als ich da über den Friedhof ging, das lag natürlich da auch an Zehlendorf, da bin ich an die meisten Namen kannte ich nicht, aber einige Namen kannte ich. Da kam ich an dem Grab von Willy Brandt vorbei. Der war mal ein bekannter Mann, eine bekannte Persönlichkeit in Deutschland. Bundeskanzler. Götz George, Tatortkommissar, Hildegard Knef, kenne ich nicht, aber den Namen hatte ich schon mal gehört. Walter Scheel war mal Bundespräsident, hat gesungen, hoch auf dem gelben Wagen. Diese Namen kannte ich und viele Namen kannte ich nicht. Ich habe, als ich da so das auf mich wirken ließ, da habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich der reichste Mensch hier auf dem Friedhof? Wer ist eigentlich der reichste Mensch? Wer ist der bekannteste Mensch? Heute würde man sagen, wer hat die meisten Likes oder Aufrufe oder was auch immer? Wer ist der berühmteste? Welcher Name ist am häufigsten irgendwo in Medien genannt worden? Wenn man diese Fragen stellt, Fragen, die so in dieser Welt viele Leute sich stellen, auf dem Friedhof haben diese Fragen einen völlig anderen Klang. Und wenn ich dann diesen Namen sah und diese beiden Daten, und dann habe ich irgendwo gedacht, und dann habe ich eben das Buch Prediger gelesen, und da habe ich gesehen, dass in das ganze Leben von diesen Leuten, egal wie groß und wie reich und wie mächtig und wie berühmt und alles oder wie Skandale oder was auch immer, das ganze Leben ist in diesem kleinen Strichelchen drin. Ich habe mal in der Schule gelernt, das ist ein Gedankenstrich oder ein Minuszeichen oder wie kann man das sonst noch nennen? Gibt es noch einen anderen? Bindestrich, das ganze Leben. Und das sind ja jetzt bekannte Leute auch. Und das ganze Leben ist in diesem kleinen Strichelchen drin. Und das ist diese Frage, die im Buch Prediger gestellt werden hier und die das Thema, dieses Thema für heute Abend, was ist eigentlich das Wichtigste in diesem Gedankenstrich? Was ist die Quintessenz von dem ganzen Leben? Was bei uns allen aus dem Anfangs- und Enddatum besteht. Was ist in diesem kleinen Strichelchen, was ist da drin? Und da muss man ein paar Sachen zusammenzählen. Wenn wir uns diesen Text jetzt anschauen, und das ist das, was Sinn macht, wenn man die Wahrheit erfahren möchte und wenn man ja, einfach erkennen möchte, auch wer ist der Mensch und wer ist Gott. Das Erste, was wir hier sehen in dem Text, den ich gelesen habe, das sind diese wunderschönen Jugendjahre. Freu dich, junger Mann, in deiner Jugend. Diese wunderschönen Jugendjahre. Es kann sein, dass jemand hier ist, der eine schreckliche Kindheit erlebt hat, aber manche von uns haben wahrscheinlich auch eine sehr schöne Kindheit erlebt oder erleben die immer noch. Umsorgt zu werden, geborgen zu sein. Und wenn man älter wird etwas und auch wenn man noch zu Hause ist und wenn man keine Geldprobleme hat, was das bedeutet, wenn man einfach so umsorgt ist und man Dinge dann auch erleben kann, neu entdecken kann, diese wunderschönen Jugendjahre. Das ist, wird ja hier gesagt, auch nochmal im Kapitel 12, Vers 1, denk an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor diese Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Ich bin, wenn meine Eltern mich nicht belogen haben, Jahrgang 1964. Das ist der auflagenstärkste Jahrgang in Deutschland, den es je gegeben hat. Wir waren immer viele. Wir waren immer viele. Und meine Frau und ich, Frau ist der gleiche Jahrgang, wir sind ein bisschen überrascht über unser Alter, weil man sich so nicht fühlt. Und ich hatte neulich so ein Erlebnis, wo ich bei einem Arzt war. Auch das gehört zu unserem Alter, dass man auch mal eine Arztpraxis von innen sieht. Hat man viele Jahre nicht, ich zumindest nicht. Und da war das Wartezimmer voll und dann stand eine junge Frau auf und bot mir ihren Sitz an. Und da habe ich gedacht, jetzt ist passiert. Ich habe natürlich dann gedacht, diese junge Frau, die ist wirklich erzogen oder die hat eine unglaubliche Empathie für so einen alten Mann da. Aber ich musste schon, so ein bisschen habe ich mich auch geärgert. Oder ich gehöre jetzt zu einem Jahrgang, wenn du an der Kasse irgendwo stehst, um irgendein Ticket zu kaufen, wo dich so jemand hinter der im Kassenhäuschen dann anschaut und sagt, ja, wir haben auch ermäßigte Tickets. Was heißt alt? Heute hat die Wirtschaft, und in Deutschland erlebt man das sehr deutlich, hat man ganz viele, vor allen Dingen englische Begriffe gefunden, um meine Generation, die wirtschaftlich sehr interessant ist, dass man die bezeichnet hat. Da sagt man ja nicht alt. Da gibt es Best Ager, Generation Gold, Generation 50 plus, das ist so ein Schlagwort, Silver Ager, Golden Ager, Master Consumer, Senior Citizens. Das gibt alles Mögliche, was da für Ausdrücke gebraucht werden. Und ich sehe das ja. Ich bin 500 Kilometer gefahren, jetzt auf der Autobahn heute. Also was mir an Masse an Wohnmobilen entgegengekommen ist und in diesen Wohnmobilen, die teilweise weit über 100.000 Euro kosten, das sitzt ja meine Generation. Das ist ja der Wahnsinn, was einem da begegnet. Aber das ist diese Freiheit, dieses, was hier von jungen Leuten gesagt wird, leb doch einfach, genieß dein Leben. Hier heißt es, Vers 9, Kapitel 11, leb nach dem, was dein Herz sich wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Das ist ja der absolute Freifahrtschein für alles, alles zu genießen, alles zu machen, was einem Spaß macht. Und wenn du das Geld dazu hast und die Freiheit hast und die Möglichkeit, ja, dann steht hier, mach das einfach. Mach das einfach. Genieß diese Zeit, die so nie wiederkommt im Leben. Genieß die und guck, dass du so viel wie möglich erleben kannst. Da kommt so ein negativer Klang noch rein, da steht der Nachsatz, doch wisse, dass um all diese Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Also erstmal ist hier die Aussage sehr lebensbejahend, mach einfach das, was dir Spaß macht. Aber denk dran, du musst dich verantworten. Das ist schon eine gewisse Spannung, in die man da reingeführt wird. Das wird gleich hier noch enger, diese Spannung, und das Seil wird noch mehr gespannt. Aber erstmal dieses total lebensbejahende, was die Bibel uns zeigt, was der Schöpfer des Lebens uns zeigt, genieß doch die Zeit deiner Jugend, deiner Kindheit, wenn du die Möglichkeit hast, und freu dich daran. Und du kennst ja genug alte Leute, die sagen, oh, das ist alles so schwer geworden. Ja, früher war das bei mir auch so. Das, was hier steht, kommen die Jahre, von denen du sagen wirst, ich hab keinen Gefallen daran. Ist alles mal besser gewesen. In dem ganzen Buch Prediger, das kann man nachlesen, das ist relativ überschaubar, diese 12 Kapitel, sind viele, viele Bereiche unseres Lebens einfach aufgezeigt. Aber da wird letztlich die Sinnlosigkeit des Lebens unter der Sonne beschrieben. Und Salomo ist natürlich da, er war reich, er war erfolgreich, er war bekannt, er war angesehen, er konnte leben, er hatte alle Möglichkeiten. Und er hat sie ja genutzt und nicht nur zum Guten. Und er beschreibt das und er beschreibt den Umgang mit dem Geld, mit dem Reichtum und zeigt das einfach, was das für eine Auswirkung hat, auch für das Leben, wenn man davon beherrscht wird. Und von dem Bekanntsein und die Leute alle Interesse haben an einem und so. Da wird ein Bereich des Lebens nach dem anderen beschrieben. Und dann am Schluss heißt es immer, ja, ist letztlich alles sinnlos. Haschen nach Wind steht da. Haschen nach Wind. Was das für eine Beschreibung ist. Und jetzt hier jemand, der alles ausprobiert hat. Und sagt, am Schluss ist alles letztlich Haschen nach Wind. Ich habe das ja eben gelesen, oder noch vorher im Vers 7, Kapitel 11 steht, wie schön das Licht ist und gut für die Augen, die Sonne zu sehen. Ja, wenn man unter der Sonne lebt, ist natürlich schön, wenn auch jeder Tag, wenn es nachts regnet und tagsüber die Sonne scheint. Aber es gibt halt auch schon mal Dunkelflauten im Leben. Das ist ja auch nicht wegzureden. Dieser Abschnitt hier, Kapitel 12, wenn es um diese Jugend geht und den Genuss der Jugend, beginnt mit dem Satz, und da wird man erstmal ein bisschen so wachgeschüttelt, denk an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Denk an deinen Schöpfer. Das ist interessant, dass die Bibel uns nicht sagt, glaub daran, dass es Gott gibt. Können wir ja auch sagen. Ja, glaub doch daran, dass es Gott gibt. Sondern hier steht, denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Wenn ich von einem Schöpfer spreche, von einem Geschöpf, dann spreche ich eine Beziehung an, eine Abhängigkeit. Da ist ein Schöpfer und da ist ein Geschöpf. Und da ist die Bibel sehr deutlich in der Aussage, dass die Bibel sagt, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und wenn Gott der Schöpfer ist, dann muss man sich ja die Frage stellen, bei allem, was wir irgendwo schaffen, wozu mache ich das? Wozu baue ich irgendwas? Wozu gestalte ich irgendetwas? Wozu sind wir geschaffen worden? Denk an deinen Schöpfer. Die Frage muss eigentlich noch viel persönlicher gehen, wozu hat Gott mich geschaffen? Die sollte sich jeder von uns stellen. Wozu hat Gott mich geschaffen? In einem Lied, Volk Israel, Psalm 139, heißt es, dass wir alle wunderbar geschaffen sind. Und dass das Wunderschöne an uns nicht das ist, was in der Welt so zählt, sondern allein, dass wir für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden sind. Egal wie viele Beeinträchtigungen wir haben, egal wie schlau, intelligent wir sind, ob wir Geld haben oder nicht, ob wir gesund sind oder krank, das macht nicht unseren Wert aus. Wir sind wunderbar geschaffen. Und die Frage, woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich, ist eine ganz wichtige Frage. Und diesen Gedanken finden wir immer wieder, auch als die Nachfolger von Jesus, als die Apostel, die Missionare, als die unterwegs waren von Paulus, lesen wir das zum Beispiel, als er in die griechische Metropole Athen kam und als er dort auf dem Hügel stand, auf dem Areopag, und er anknüpfte an diesem unbekannten Gott, der da verehrt wurde. Und da sagt er in Apostelgeschichte 17, kann man das nachlesen, da sagt er von Gott: Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Das ist ein Gedanke, der in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur bekämpft wird. Das ist etwas, was im Atheismus ganz massiv angegriffen wurde, aber nicht nur da, sondern auch bei uns, auch in der Schule und überall, dieser Gedanke an einen Schöpfergott. Und da gibt es manche Christen, die sagen, das ist alles noch, das ist so speziell Biologie und so, das hat mit allem zu tun. Das ist sowas von wichtig, diese Frage, ist Gott der Schöpfer? Und bin ich Geschöpf? Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Aber das gilt nicht nur, wenn man die Bibel liest, nicht nur sollen wir an den Schöpfer denken, wenn wir jung sind, sondern wir sollen auch an ihn denken, wenn wir alt sind oder wenn wir irgendwo dazwischen sind. Jetzt gibt es hier im nächsten Abschnitt, das ist der zweite Punkt, der uns ganz nüchtern beschrieben wird, wenn wir jetzt unser Leben mal zusammenrechnen. Die schöne Jugendzeit, schöne Kinderzeit. Und die jungen Leute, genießt das einfach. Genießt diese Möglichkeiten, genießt manche Freiheiten, einfach Erfahrungen zu sammeln. Das Zweite, was uns hier berichtet wird mit ganz viel Poesie und Humor, ist der Zerfall des Lebens. Jetzt ist das ist natürlich ein Schlag auch in meine Generation. Das ist Vers 2 bis Vers 6 hier in diesem Abschnitt. Und schöner und besser kann man es nicht ausdrücken. Und hier wird mit viel Poesie der Verfall eines alternden Mannes gezeigt. Das ist wie ein Haus, das am Verfallen ist. Und hier muss man eigentlich lachen, wenn man das liest. Hier sieht man auch an der Stelle, dass das mit dem Übersetzen nicht so ganz einfach ist. Das ist in jeder Sprache so, dass wir bildhafte Formulierungen haben in jeder Sprache. Davon lebt eine Sprache, von vielen Bildern, bildhaften. Das ist zum Übersetzen ganz, ganz schwierig. Das merken Ausländer, die Deutsch lernen, dass man viele bildhafte Redewendungen, die gebraucht werden, wo Bilder gebraucht werden, ganz schwierig sind zu verstehen. Die muss man eigentlich lernen. Es gibt so manche Ausdrücke im Deutschen, ein Auge zudrücken. Das heißt, ein Auge zudrücken. Heißt ja nicht, dass ich ein Auge da zudrücke, sondern bedeutet, dass ich nachsichtig bin. Das heißt, ein Auge zudrücken. Gibt auf Wolke 7 schweben. Ja, das guckt man ja nicht in den Himmel und zählt die Wolken und sagt, auf der 7. da schwebe ich dann. Wie komme ich da hin? Sondern auf Wolke 7 schweben ist im Deutschen eine Formulierung für verliebt sein, glücklich, glücklich verliebt sein. Ein Buch aufschlagen. Das ist ja auch interessant, ein Buch aufschlagen. Sagen wir schon mal so. Wir sagen das auch bei der Bibel. Die Bibel aufschlagen. Was heißt ein Buch aufschlagen? Das kommt eben aus der Zeit. Gutenberg als der Buchdruck und dann Papier wurde aufgesogen von Feuchtigkeit und dann hat man Papier und hat die Bücher dann in einen festen Deckel gemacht, manchmal aus Holz, statt aus Leber und dann gab es immer so eine Klammer, so eine Schnalle, wo das ganz dicht zusammengepresst wurde. Und wenn man so ein Buch hatte, manche haben es vielleicht so eine alte Bibel schon mal gesehen, wir haben bei uns in der Bibelausstellung manche, wo die so sind, diese alten, jahrhundertealten Bücher. Und wenn man davon draus lesen wollte, dann musste man draufhauen. Und dann sprangen die Schnallen auf. Wenn man Druck da machte, dann ging das. Ist natürlich jetzt heute mit iPad und Sonstiges, kannst du ja nicht draufhauen. Manchmal wäre es vielleicht gut, aber das ist Buch aufschlagen, das ist so eine Formulierung. Über den eigenen Schatten springen. Was heißt das? Das sind Formulierungen, die gebraucht werden oder auf dem Schlauch stehen oder einen Frosch im Hals haben. Und so gibt es in jeder Sprache viele bildhafte Ausdrücke. Da nützt mir eine wörtliche Übersetzung nicht, sondern ich muss wissen, wie haben die Leute dieses verstanden und eigentlich muss man das dann übersetzen. Weil sonst einem der Text so weit weg ist. Das ist immer die Schwierigkeit mit wortgenauen Übersetzungen und mit Übertragungen, wo das dann manchmal versucht wird, das ist einfach immer beim Übersetzen eine Schwierigkeit. Und ich lese euch jetzt einfach mal, wenn man das übersetzt, wie ein Jude das versteht, wenn er das gehört hat, gelesen hat in der ersten Generation. Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, ehe die schlechten Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Dann kommt das ab Vers 2. Dann verdunkeln sich dir Sonne, Mond und Sterne und nach jedem Regen kommen wieder neue Wolken. Dann werden deine Arme, die dich beschützt haben, zittern und die Beine, die dich getragen haben, werden schwach. Die Zähne fallen dir aus, das sind die Müllerinnen, die Zähne fallen dir aus, einer nach dem anderen. Deine Augen werden trüb, deine Ohren taub. Deine Stimme wird dünn und zittrig. Du wirst dich vor jeder Steigung fürchten und auf jedem Weg nur noch Hindernisse sehen. Draußen blüht der Mandelbaum, die Heuschrecke frisst sich voll und die Kaperfrucht bricht auf, aber dich trägt man zu deiner letzten Wohnung. Die Straßen sind bevölkert von Trauernden. So einfach. So einfach wird das beschrieben. Und das ist interessant, wie hier vor 3000 Jahren ein Leben beschrieben wird, wo man sagen muss, oh, das kenne ich, das kenne ich. Ich bin jetzt, gehört zu einer Generation und vielleicht gibt es noch einen 64er hier, gibt es noch jemand? Schön, Klaus. Sind wir schon zwei. Eigentlich waren wir immer viel mehr. Aber manche sind ja auch schon drüber. Und da ist die Zeit der Rekorde ist da irgendwann vorbei. Ich habe mir extra kein Mountainbike gekauft, sondern ein Tourenrad, weil ich weiß, wenn ich mit dem Mountainbike durch den Wald rase, und bei uns gibt es viele Wälder und Wurzeln und alles, dass ich das immer auf die Spitze treibe und ich weiß, dass ich im Krankenhaus lande. Ich kenne mich dazu gut. Und da habe ich mir eben ein Fahrrad gekauft, wo mir da natürliche Grenzen gesetzt sind, dass ich das eben nicht mache. Und da kann man, wenn ich beim Rewe oder beim Aldi oder irgendwo, wenn ich auf dem Parkplatz stehe, da ist ein Mäuerchen dann dazwischen und so. Und ja, früher bin ich einfach drüber gesprungen. Und heute denke ich mir, Horst, weißt du gar nicht, ob der Schuh auf ist oder so. Bevor du da auf der Nase liegst, gehst du halt die 5 Meter drumherum. So viele Sachen, die man einfach so gemacht hat. Wenn ich heute, schon beim Gas geben, beim Autofahren, merkt man schon Nerven in der Fußsohle und so, habe ich früher nicht und die Nerven gehen dann bis oben in den Kopf und so. Die Bibel ist da ganz realistisch und sehr humorvoll. Du wirst dich vor jeder Steigung fürchten, auf jedem Weg nur noch Hindernisse sehen. Wir machen Witze darüber, wenn wir uns das anschauen, wenn wir gegenseitig uns besuchen, auch über all die, über den Zerfall, den man erlebt. Ich habe jetzt, wir haben zwei Häuser geräumt, sind umgezogen in eine kleine Wohnung und das war sehr gut, unser Leben zu reduzieren, hing auch mit Prediger 12 zusammen und unsere Kinder sind aus dem Haus und ich habe dann von 50 Jahren Leben, habe ich Kisten geräumt, innerhalb von wenigen Tagen. Und ich habe meine Kinder aufgefordert, einen Tag zu kommen nach Hause. Ich sage, ihr habt 24 Stunden Zeit, sonst ist alles weg, die Kisten der Kindheit. Ich weiß nicht, wie bei euch aussieht, am Speicher oder Keller oder ob es sowas gibt und so. Wir sind jetzt in der Wohnung, wo wir keinen Speicher und keinen Keller haben. Wir mussten uns radikal reduzieren. Und ich habe dann Bilder. Meine Bilder aus meiner Kindheit sind Schwarz-Weiß-Bilder. Unsere Kinder sagen immer, das ist euer Schwarz-Weiß-Zeitalter. Dass man die Bilder sieht. Und dann habe ich so Bilder angeguckt und habe dann gerechnet, wie alt sind denn die Personen, die da auf dem Bild sind. Und da stelle ich plötzlich fest, ja, die sind ja alle jünger, als ich heute bin. Und das führt zu einer gewissen, ich will jetzt sagen Depression, aber ist eine sehr nüchterne Feststellung. Und deshalb, jetzt kommt das Dritte. Also hier wird der Zerfall beschrieben, kann jeder nachvollziehen, dort kann man schön reden, wie man will. Da kannst du der Apothekenrundschau lesen, so oft du willst. Da kannst du Nahrungsergänzungsmittel nehmen, essen und trinken und alles. Der Zerfall ist nicht aufzuhalten. Ich meine, guck dir die anderen an. Jetzt kommt das Dritte und das wird nicht verschwiegen, das ist die Realität des Todes und des Gerichtes Gottes. Das ist Vers 5 bis Vers 7. Ich habe das eben gelesen. Ja, draußen ist blühendes Leben, der Heuschrecke frisst sich voll, die Gabefrucht bricht auf, der Mandelbaum blüht, aber dich trägt man zu deiner letzten Wohnung. Die Straßen sind bevölkert von Trauernden. Denk an deinen Schöpfer, geht jetzt nochmal der Gedanke, Vers 6, bevor der silberne Faden des Lebens reißt und die goldene Schale zerbricht, bevor der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad am Brunnen zertrümmert ist. Ganz einfach beschrieben, unspektakulär, einfach wie es ist. Jetzt ist das in Augsburg wahrscheinlich anders wie jetzt in dem Ort, wo ich lebe. Wenn bei uns jemand stirbt, gibt es so ein kleines Glöckchen, was dann läutet. Und die Toten werden durch den Ort getragen zum Friedhof. Da ist immer so ein Punkt, wo das Leben so einen Moment, ein paar Minuten ruht. Sogar der Verkehr auf der Durchgangsstraße wird angehalten, weil da der Weg zum Friedhof hergeht. Das ist einem dann so bewusst. Vielen ist das ja nicht mehr bewusst. Viele junge Leute, wann habt ihr als jüngere Menschen zum ersten Mal einen Toten gesehen? Jeder weiß, dass das ist. Früher wurde zu Hause gestorben. Da hat man das einfach erlebt, wo mehrere Generationen, ihr wisst das, einfach in der Wohnung waren, in einem Haus waren. Man hat das einfach miterlebt. Als mein Vater 1998 starb mit 87 Jahren, war Jahrgang 1911, war 53, als ich zur Welt kam, aber der war immer jugendlich und jung, den haben wir mit 80, hat er noch im Tor gestanden, wir haben Fußball gespielt und der wurde mit 80 noch in die Jungschar eingeladen, der hat über 50 Jahre lang Gottes Wort verkündigt. Aber als er starb, da waren unsere Kinder sehr klein, also 6 und 4 und als der Sechsjährige dann nach Hause kam, wo wir wohnten mit unseren Schwiegereltern zusammen, die auch schon mittlerweile heimgegangen sind, da kam der nach Hause. Mein Schwiegervater war über 20 Jahre jünger als mein Vater. Und dann sagte der Sechsjährige zum Opa, Opa, du bist als Nächster dran. So, ganz einfach. Der hat einfach, war Informatiker. Der hat gerechnet. Jetzt ist der Nächste im Alter, das ist, und der Opa stand da bei bester Gesundheit und sagte, ja. Er wird hier beschrieben, der Staub kehrt zur Erde zurück, wo er gewesen ist. Das ist ein uraltes Zitat, nochmal 3.500 Jahre früher an Adam, 1. Mose 3, Vers 19 auf den ersten Seiten, Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren. Deshalb heißt das auch im Buch Prediger, das ist interessant, wenn ihr ein paar Blätter vorblättert, Prediger 7, steht eine interessante Aussage. Das heißt es, Prediger 7, ab Vers 2, besser ins Haus der Trauer zu gehen, als ins Haus des Gastmahls, da wo gefeiert wird. Denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Besser Verdruss, also da ist Weinen, besser weinen als lachen. Denn bei traurigem Gesicht ist das Herz in der richtigen Verfassung. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, das Herz der Toren aber im Haus der Freude. Wahnsinn. Der Narr geht am liebsten dorthin, wo es lustig zugeht, und der, der gescheit ist, der Weise ist, der geht lieber in ein Trauerhaus. Ganz schön herausfordernd. Was ist das? Wie ist das mit dem Tod, mit dem Sterben? Und wir stehen vor dieser Frage, was ist die Rechnung unseres Lebens? Woher kommt der Tod? Gott hat das Leben geschaffen. Er hat nicht den Tod geschaffen. Der Tod kommt von Satan. Die Bibel ist das sehr deutlich. Es gibt eine Stelle, die das unglaublich klar zum Ausdruck bringt. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde, das ist der Lohn, den die Sünde an die Sklaven der Sünde zahlt. Das ist die Bezahlung, die du bekommst als Sünder. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Bibel sagt, es gibt drei Arten von Sterben. Das eine ist der physische Tod. Und es gibt einen geistlichen Tod und es gibt einen ewigen Tod. Das sind die Formulierungen, die gebraucht werden. Da wackelt der Tod. Der physische Tod, und jetzt wäre es hilfreich, wenn ihr das mal in der Hand nimmt. Ich habe hier vorne einige gehabt, die wussten sofort, was das ist, aber die haben trotzdem genommen. Der physische Tod, es gibt ein statistisches Bundesamt in Deutschland, da werden einfach Zahlen analysiert. Hat überhaupt nichts mit Glauben oder irgendetwas zu tun. Das ist eine Erfassung von Geburtsdaten, von Sterbedaten. Und das ist immer so 3 Jahre hängt das zurück, wenn die Zahlen veröffentlicht werden. Ich habe jetzt die Zahlen vom als letztes herausgegeben wurden, 2023. Da ist die durchschnittliche Lebenserwartung, also das heißt für Frauen, für Mädchen, die jetzt geboren werden, ist bei Frauen 83 Jahre. Und bei Männern 78,2. Wir wissen alle, das sind Durchschnittszahlen. Wir alle kennen Leute, die vielleicht 100 sind oder 102. Und wir wissen alle, es gibt junge Leute, die mit 14 sterben. Das ist ein Mittelwert, das ist eine Statistik. Also Männer 78,2, Frauen 83. Jetzt ist, ich meine, das deckt sich sehr stark auch mit dem, was in der Bibel steht. Das steht in Psalm 90, euer Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Jetzt können die Frauen von oben, habe ich mir bei IKEA geholt. Da stand, nimmt ihr einfach und ihr seht das, IKEA. Aber ich frage dann immer, ich darf die alle mitnehmen. Und jetzt können die Frauen gucken, wo die 83 ist und das können sie oben abreißen. Und die Männer, ja, tut mir leid, aber müssen auf 78,2. 78,2. Da bin ich hier, da ist bei mir oben weg. Also habt ihr verstanden? Frauen 83, oben abreißen, 83 bis 100, sind ja 100 Jahre. Und Männer 78,2. Das ist Statistik, da kannst du futteln jetzt, aber das ändert nichts an der Statistik. Das ist so. Und jetzt habt ihr das, jetzt gibt es zwei Größen, die wir jetzt hier haben im Raum. Das eine sind Frauen, das andere sind Männer. Jetzt haben Frauen mal einen Riesenvorteil. Und jetzt haben wir schon ein paar Jahre ja hinter uns. Und das ist ja was von null bis dahin irgendwo. Das muss man jetzt natürlich abreißen, weil das ist ja schon vorbei. Das ist bei mir, am Montag werde ich 61. Klaus, wann hast du Geburtstag? Ah, bist ein bisschen jünger als ich.
Tut mir leid.
Ja. Aber ich bin hier nicht der Älteste. Das ist jetzt meine Leben. Wie sieht euer Leben so aus? Man will ja nicht so gerne das Alter verraten und so. Bei Frauen muss man auch immer zurückhalten. Habt ihr auch gemacht? Hier könnt ihr mal aufstehen, das mal zeigen. Zeigt das mal den lieben älteren Leuten da hinten, euer Leben da. Guckt ihr das mal an hier. Jetzt, da hinten könnt, nein, das ist gefuddelt. Nein. Hast du noch eins dran geklebt oder was? Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der ein oder andere hier, der eigentlich sagen muss, schön, dass du mir das gegeben hast, aber von meinem Ding bleibt nichts mehr übrig. Das ist ganz nüchtern die Feststellung. Ich habe, meine Frau und ich, wir haben das ganz nüchtern uns gesagt. Wir sind 61 Jahre und ich bin jemand, der die Bibel ernst nimmt. Ich bin jemand, der Jesus liebt und Jesus folgt und Jesus dienen möchte und ich weiß um die Ewigkeit und das Geschenk der Ewigkeit. Wir haben gesagt, wenn alles jetzt gut läuft oder so, haben wir noch knapp 10 Jahre. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie wollen wir als Ehepaar, wie wollen wir die letzten Jahre, die letzten 9 Jahre, weil in der Bibel steht, euer Leben wird 70 Jahre, wie wollen wir die leben, bevor wir in der Ewigkeit bei Jesus sind? Das ist einfach, ich meine, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das hat überhaupt nichts mit Glauben erstmal zu tun. Wenn ich an Jesus glaube, also das wär schrecklich, wenn ich das nicht täte. Aber das ist ja einfach unser Leben. Und das könnt ihr euch zu Hause hinhängen an einen Spiegel im Badezimmer. Und jedes Mal, wenn ihr Geburtstag habt, könnt ihr mal wieder ein Jahr wegmachen. Und das ist jetzt rein nur Statistik, das hat wirklich... Ihr wisst das. Es gibt, die Bibel sagt, es gibt einen geistlichen Tod, das ist die Trennung von Gott, das ist die Trennung von unserem Schöpfer. Da muss keiner was für tun, um von Gott getrennt zu sein. Das ist einfach, dass wir als Mensch geboren werden, sind wir von Gott, vom Leben, von der Ewigkeit getrennt. Das ist die Sünde, die das macht. Und das ist die schlimmste Trennung, die es gibt. Die ist noch schlimmer als auf dem Friedhof liegen. Weil die an dem, bei dem geistlichen Tod, das geht mitten durch die Lebenden durch und auf dem Friedhof, wer lebt und wer tot ist. Habe ich Frieden mit Gott? Habe ich ewiges Leben? Habe ich Gewissheit meines Lebens? Oder bin ich getrennt von Gott? Und dann spricht die Bibel vom ewigen Tod, von der ewigen Trennung von Gott, vom Leben. Das ist schrecklich. Und die Bibel beschreibt das ganz einfach. Und sagt für alles, Prediger 3, für alles gibt es eine bestimmte Stunde, für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären, Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen, Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten, Zeit für Töten, Zeit fürs Heilen. Das wird alles aufgezählt. Als wir unser Haus geräumt haben, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, wir hatten ein großes Grundstück, über 3000 Quadratmeter mit einem Bach und einem Wald und alles. Das war schön, als die Kinder jung waren. Wir haben immer die halbe Klasse da gehabt oder die ganze. Wir haben Sonntagsschulfest da gefeiert und Fußball gespielt und alles Mögliche. Das war herrlich. Wenn du zu zweit da nur noch lebst, fragst du dich irgendwann, muss das sein? Ich kann auch in den Wald gehen. Da brauche ich nicht noch ein Grundstück zu haben, was ich pflege. Aber ich habe das gemerkt, als ich das letzte Mal den Rasen gemäht habe, wusste ich, das mache ich jetzt das letzte Mal. Es gibt für alles ein letztes Mal. Es gibt ein letztes Mal, dass wir das Auto in die Garage fahren. Es gibt ein letztes Mal, dass ich auf dem Brot, ein Frühstücksbrot mit Hagemuttenmarmelade mir mein Brot schmiere. Es gibt ein letztes Mal, dass ich einen Kaffee aus meiner schwarzen Lieblingstasse trinke. Für alles gibt es ein letztes Mal. Das wird einfach beschrieben. Also man rechnet die Kinderjahre, die Jugendjahre und es geht um Leben und Sterben. Jetzt kommt das Letzte und Entscheidende, das Endergebnis, die Quintessenz von allem. Salomo beschreibt das darin hinaus und sagt dann ab Vers 9, ja, ich habe einfach mal die Sachen zusammengetragen, einfach das, was Menschen erleben in der Welt, was ich selbst auch erlebt habe. Und dann spricht er davon, aber es geht darum, Worte der Wahrheit zu finden. Und da wird im Vers 12 wird davon gesprochen, im Vers 11 gesprochen, sie sind gegeben von einem Hirten, das steht betont, das steht das Zahlwort. Worte der Wahrheit. Es gibt nur ein Wort der Wahrheit und das ist die Offenbarung der Wahrheit, das ist die Bibel. Und es gibt nur einen Hirten, der wirkliche Hirte, das ist Jesus Christus. Das wird deutlich, wenn man die Bibel weiterliest. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hier hat der Schöpfer des Lebens gesprochen. Und deshalb spricht der Prediger, spricht Salomo hier davon, von diesem einen Hirten. Und er spricht davon, dass der Schöpfer auch unser Leben in der Hand hält und dass es ein Gericht Gottes gibt. Und die Bibel redet ganz offen davon, dass wir alle uns vor diesem Gott zu verantworten haben. Die Bibel redet aber nicht nur über das Sterben, sondern redet vor allen Dingen über den, der den Tod überwunden hat. Und das ist Jesus Christus. Er hat mal gesagt, sich vorgestellt, Offenbarung 1, 17 und 18, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Die Macht in dieser Welt liegt nicht im Weißen Haus, sondern die Macht dieser Welt liegt am Weißen Thron. Und der Weiße Thron hat eine völlig andere Bedeutung als das Weiße Haus oder als jeder andere Mensch. Und wenn wir jetzt über Jesus sprechen, dann kommen wir zu diesem, was ist denn das Endergebnis von allem? Was steht hier? Hier steht, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Dieses Wissen hat die weitreichendsten Auswirkungen auf unser Leben, egal wie viele Jahre wir noch haben. Im Angesicht unseres Schöpfers wird plötzlich alles in unserem Leben wichtig. Steht alles plötzlich in einem ganz anderen Zusammenhang. Wenn ich von Jesus Christus geschaffen worden bin und für die Gemeinschaft mit ihm geschaffen wurde und ich, weil ich Sünder bin und weil ich keinen Frieden mit Gott habe, den Lohn der Sünde, den Lohn Satans ausbezahlt bekomme, den Tod und bei Jesus das Leben habe, dann ist die Gemeinschaft mit Jesus, das alles Entscheidende. Wenn ich leben möchte, brauche ich Jesus. Und wenn Jesus mich für sich geschaffen hat, dann gibt es nichts Schöneres als diese Gemeinschaft mit ihm. Ein Auto ist zum Autofahren geschaffen worden. Man muss mit dem Auto nicht Auto fahren. Man kann sagen, der Sprit ist so teuer, ich habe immer 4 Leute aus meiner Familie dabei, die schieben das Ding. Dann gibt es auch keine Umweltverschmutzung, außer ein bisschen Abrieb auf der Straße mit den Reifen. Aber dafür ist ein Auto nicht da. Gibt ja Leute, die mit der Akkusäge tun die immer die Hecke dann schlagen und versuchen die Äste da abzuschlagen, wo man sagt, mach doch mal den Akku an. Mach doch mal Start. Manche machen mit der Bohrmaschine, mit dem Bohrhammer, die hauen immer in die Wand, versuchen da ein Loch reinzuhauen. Wo du sagst, mach doch mal einen Strom an. Wofür sind diese Sachen geschaffen und wofür ist der Mensch geschaffen? Der Mensch ist für die Gemeinschaft mit Jesus geschaffen und fürchte Gott und halte seine Gebote. Was bedeutet das? Das klingt ja erstmal bedrohlich. Was heißt das, Gott fürchten und seine Gebote halten? Jesus hat gesagt, Lukas 12, Vers 4 und 5, ich sage euch aber, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Toten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Gott zu schauen kann ich nur durch Jesus Christus. Und Jesus Christus hat sich mitgeteilt, er hat sich offenbart, wir lesen das in den Evangelien. Da lesen wir, wer Gott ist. Da lesen wir, wie wir ihn fürchten können. Und Jesus sehen können wir am allerklarsten am Kreuz auf Golgatha. Man kann über Jesus nicht sprechen, man kann über dieses Fürchten, Gott fürchten, nicht sprechen, ohne Jesus an diesem Kreuz auf Golgatha zu sehen, der da sein Leben gibt und ausruft, es ist vollbracht. Fürchte Gott, was heißt das? Es gibt ein sehr altes Lied von John Newton. John Newton war Kapitän von einem Schiff, Sklavenschiff. Er hat sich bekehrt am 10. Mai 1748. An seinem Grab in England habe ich auch mal gestanden. Und er wurde dann Prediger des Evangeliums. Er hat 1772 ein Lied geschrieben, eines der weltweit bekanntesten Lieder, Amazing Grace. Und in diesem Lied beschreibt er seine Bekehrung und beschreibt er sein Leben mit Gott. Es gibt leider keine einzige gute deutsche Übersetzung, die das eins zu eins weitergibt. Aber in der zweiten Strophe in diesem Lied, da heißt es, 'Twas grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. Es war die Gnade Gottes, die mein Herz lehrte, sich zu fürchten. Und es war die Gnade, die mir meine Ängste nahm. Wie kostbar erschien mir diese Gnade in der Stunde, in der ich zum ersten Mal glaubte.'" Das ist genau das, was hier angesprochen ist. Das ist genau die Frage, die Gott dir und mir stellt. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Und das Wichtigste entdecke ich nur da am Kreuz auf Golgatha, wenn ich Jesus, den Gekreuzigten, anschaue und ich lese in den Evangelien, wieso er dahin gegangen ist, dass er sein Leben freiwillig gegeben hat als Opfer für die Sünden der Menschen. Hier hat sich der Plan Gottes erfüllt. Und ich sehe Jesus am Kreuz für meine Sünden sterben. Psalm 130, Vers 4 heißt es, doch bei dir, Herr, ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Bei dir, Herr, ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Fürchte Gott, das hängt mit Vergebung zusammen. Das hängt mit Schuld zusammen, mit Schuld erkennen. Und wenn ich diese Gottesfurcht habe, dann befreit mich das von Menschenfurcht. Das ist so befreiend, Gott zu fürchten und ich nicht mehr Menschen fürchten muss. Auch nicht die Meinung von Menschen, auch nicht, was Leute über mich denken. Die Gottesfurcht befreit mich von allen meinen Lebensängsten, die wir alle haben. Die Gottesfurcht ist letztlich die Liebe zu Gott und Gottes Liebe zu uns. Gott zu fürchten, kann man überhaupt nicht trennen davon, von Jesus zu vertrauen, Jesus zu lieben, Jesus zu dienen, Jesus zu gehorchen, auf Jesus zu warten, sich an Jesus zu erfreuen. Das heißt, Gott fürchten und seine Gebote halten. Jesus hat gesagt über die Gebote, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin liegt das ganze Gesetz. Und das erfahre ich an diesem Ort, am Kreuz auf Golgatha. Und wir sind von Jesus berufen, uns diese Frage zu stellen, was ist die Quintessenz meines Lebens? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Und ganz egal, wenn wir noch keine Beziehung zu Jesus haben, wenn wir noch keine Gewissheit der Vergebung haben, er lädt uns ein, heute das im Glauben anzunehmen. Und dann beginnt das, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn lieben, dass wir ihm folgen, ihm dienen, auf ihn uns ausrichten und wissen, das Schönste kommt. Aber das gilt auch für alle, die mit Jesus leben. Das ist ja nicht eine Botschaft für andere, das ist ja für uns. Was mache ich mit diesem Leben, was der Herr mir noch gibt in seiner Gnade? Wenn ich zurückschaue auf das, was ich eben abgerissen habe da, nee, das war ja das andere. Heieieiei. Das habe ich alles abgerissen. Ist auch nicht mehr so viel. Und da kann sein, dass da Dinge sind, vielleicht auch für mich als Kind Gottes, die mich belasten, wo Dinge hochkommen, wo ich wünschte, ich könnte die ungeschehen machen. Aber ich weiß, da gibt es Gnade für mich. Da gibt es Vergebung meiner Schuld. Was für ein Geschenk, dass ich weiß, dass Jesus für alle meine Sünden in der Vergangenheit gestorben ist. Und das hilft mir, wirklich froh und frei zu leben. Und ich weiß, dass Jesus für alle meine Sünden in der Gegenwart gestorben ist. Und ich weiß, dass Jesus für alle meine Sünden, auch von den Jahren, die der Herr mir in seiner Gnade vielleicht noch schenkt, dass er auch dafür gestorben ist. Was für ein Geschenk. Und ich weiß, dass ich diesem Ziel entgegengehe, an dem ich ihn sehen werde. Und er möchte, dass wir uns das bewusst machen. Und dass wir auch als Gläubige nicht einfach so leben wie alle anderen. Und dass wir nicht dumm sind wie viele Menschen, die das völlig einfach so überhaupt nicht im Blick haben. Sondern wenn ich weiß, ich habe nur noch ein paar Jahre für diese Begegnung mit Jesus. Ich weiß, ich kann heute sterben, aber wenn ich normal Statistik sehe, wenn ich das betrachte, wenn ich die Bibel ernst nehme, dann frage ich mich, was mache ich damit? Und wenn ich ein junger Mensch bin und hey, so ein Leben vor mir habe, was für ein Geschenk, sich die Frage zu stellen und das Jesus zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich und ich will mich von dir überraschen lassen und ich möchte mein Leben einfach dir zur Verfügung stellen, ich möchte mich freuen an dir. Was für ein Geschenk, wenn ich das als Kind schon oder als junger Mensch, als Teenie oder als Jugendlicher, wenn ich das justieren kann in die Richtung und plötzlich merke, das ist kein Verlust, auch wenn um mich herum die Freunde sagen, was bist du so fromm, bist du in der Sekte oder was auch immer. Und ich plötzlich merke, ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht in meinem Leben, dass ich mich entschieden habe, an manchen Weggabeln zu sagen, und ich gehe diesen Weg. Und ich bin dankbar für dieses Leben. Und ich möchte verantwortlich umgehen mit meiner Zeit. Und ich bin dankbar für dieses Buch Prediger. Ich bin dankbar, dass uns das ganz einfach geschildert wird. Lebensbejahend, leb dein Leben. Tu das, was dir gefällt. Denk daran, du hast einen Schöpfer. Du musst dich verantworten. Da wird der Verfall des Lebens beschrieben. Ja, ich muss es nehmen. Und da muss ich nicht alles wegbeten und da muss ich nicht so tun, als gäbe es das bei Gläubigen nicht, sondern das ist Teil meines Lebens, meiner Verfallenheit. Und ich lese vom Sterben. Auch das nehme ich ernst, da können wir drüber reden. Und wir können uns helfen, ermutigen bei diesem letzten Feind. Wir können Menschen und dürfen Menschen nicht alleine lassen. Im Leiden und Sterben. Und es wird die Frage gestellt, hast du dein Leben diesem einen Hirten anvertraut? Hast du Frieden mit Gott? Und was, wie schön, wenn ich das sagen kann, die Quintessenz meines Lebens, das ist Jesus. Und das wünsche ich uns allen. Und diese Freude zu erleben und zu wissen, das Schönste in unserem Leben kommt noch. Ist nicht hinter uns. Und dass wir dadurch auch anderen Menschen Mut machen. Vertrau doch auf Jesus. Nehmt das mit, euer Leben oder das, was noch übrig geblieben ist. Und nehmt am besten alles mit, sich das bewusst zu machen. Und lasst uns alle bereit sein, diesem Schöpfer zu begegnen. Amen.